RRI Internationale Sendung Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia, di Internationale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta, präsentiert die Nachrichten und aktuelle Informationen sowie Unterhaltungsprogramm.
Sie können jeden Tag unsere Sendung in deutscher Sprache über die Frequenzen 15.150 oder 95.25 und 11.785 kHz oder Audio on Demand in d.voi.co.id hören.
Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer der Stimulations. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Programm am Montag, den 5. Juni 2017. Die Stimme Nations in Jakarta in deutscher Sprache sendet wie immer zuerst die Nachrichten. Dann hören Sie Kommentar, Vergangenheit und Gegenwart. Im Blickpunkt wunderbares Indonesien, lass uns Indonesisch sprechen und im Anschluss unser Musikprogramm. Sprecherinnen im Studio sind heute Sri Unun, Nunun Ursyah, Puji Astuti und Handarum. Aus Jakarta wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung.
Die Stimme Indonesiens mit den Nachrichten.
Hier ist die Stimme Indonesiens in Jakarta mit den Nachrichten. Sie hören zunächst die Schlagzeilen. Indonesischer Vizepräsident wohnte dem Nikkei Forum in Tokio bei. TNI mobilisieren die Kriegsschiffe, IS zuvorzukommen. Mehr als 2000 informelle Gastarbeiter Indonesiens befinden sich in Ägypten. Die indonesische Botschaft in Großbritannien koordiniert mit der lokalen Polizei angesichts der Terroraktion in London. Jordanischer König erwartet Besuch des indonesischen Präsidenten in Jordanien. Beziafa und Marokko werden eine Kooperation fortsetzen. Nun hören Sie die Nachrichten in Einzelnen. Der indonesische Vizepräsident Yusuf Kalla wohnte in Tokio, Japan, der Eröffnung des 23. Nikkei Forums bei. Der japanische Außenminister Fumio Kishida bedankte sich bei den asiatischen Staatsoberhäuptern für ihre Teilnahme an diesem Forum, die Zukunft Asiens inmitten der derzeitigen Anti-Globalisierung zu erörtern. Fumio Kishida zufolge halte Japan die Zusammenarbeit mit den asiatischen Ländern für wichtig und möchte mit ihnen gemeinsam wachsen. Vizepräsident Yusuf Kalla hielt auch eine Rede bei diesem Forum. Außerdem hatte Yusuf Kalla einen Ehrenbesuch an japanischem Ministerpräsidenten Shinzo Abe. Außer des indonesischen Vizepräsidenten nahmen der vietnamesische Ministerpräsident, der philippinische Präsident und Ministerpräsident von Laos an dem Nikkei Forum teil. Der Oberbefehlshaber der Streitkräfte TNI, General Gatot Nurmantio, sagte, dass indonesische Streitkräfte TNI ihre Kriegsschiffe mobilisiert haben, der Bewegung der radikalen Gruppe IS in Indonesien zuvorzukommen. Dies teilte General Gatot Nurmantio gestern Abend mit, als die Frage von Journalisten über die Verhinderungsmaßnahmen Indonesiens gegen die Angriffe der radikalen Gruppe IS beantwortete, die zurzeit in die philippinische Stadt Marawi erreicht haben. Gatot Nurmantio zufolge arbeiten die indonesischen Streitkräfte mit den Streitkräften Philippinens und Malaysias zusammen. Außerdem haben die indonesischen Streitkräfte die Geheimdienstoperationen in den Nordmolukken, Morotai und in den entferntesten liegenden Inseln bis zu Sulawesi durchgeführt, fügte General Nurmantio hinzu. Trotz keines Vertrags zur Entsendung der indonesischen Arbeitskräfte nach Ägypten befinden sich zurzeit in Ägypten mehr Außengastarbeiter aus Indonesien. meistens arbeiten sie im informellen Sektor beziehungsweise im Haushaltssektor. Dies teilte der Sprecher des Konsuls in Kairo, Winratmo Suwarno, kürzlich in Kairo der Presse mit. Winratmo zufolge wurden die indonesischen Arbeitskräfte durch den Agenten nach Ägypten entsendet und sind sie die Opfer des Menschenhandels.
Mereka itu merupakan korban perdagangan
sie sind die Opfer des Menschenhandels, da sie eigentlich nicht wissen, wohin und wozu sie entsendet werden,
da es keinen Vertrag gibt.
Win erklärte weiter, dass einige von ihnen die Aufenthaltserlaubnis haben, wie Gehalt von ihren Arbeitsgeber bekommen. Damit können sie regelmäßig nach Indonesien zurückkehren. Das Problem sei, die indonesischen Gastarbeiter, die keinen Gehalt von ihren Arbeitsgebern bekommen und dann ohne Pass von dem Haus ihrer Arbeitsgeber weglaufen. Wenn sie Probleme mit ihrer Aufenthaltserlaubnis haben, kommen sie normalerweise in die indonesische Botschaft, um Hilfe zu bitten, sagte Winratmo weiter. Die indonesische Botschaft nehme die Beschwerden der indonesischen Staatsangehörigen in Ägypten auf, gibt ihnen den Schutz, kämpfe für ihre Rechte und dann sende sie nach Indonesien zurück, fügte Winratmo hinzu. Die indonesische Botschaft in London, Großbritannien, koordiniert weiter mit der lokalen Polizei, um zu bestätigen, ob es indonesische Bürger gibt, die zum Opfer bei der Terroraktion an der Brücke London Bridge und auf dem Borough Mark gefallen sind. Dies sagte die Sekretärin des konsulären Protokolls der indonesischen Botschaft in London, Anissa, dem indonesischen Staatsrundfunk RRI in London. Sie sagte dazu weiter, bisher gäbe es noch keine Information darüber von der Polizei Londons, da die Polizei noch diesen Terroraktionsfall ermittelt. Ihr zufolge könne die indonesische Botschaft nur mit der Polizei Londons angesichts der Opfer der Terroraktion koordinieren. Sie teilte mit, bei dieser Terroraktion seien 6 Personen ums Leben gekommen und 30 Menschen verletzt. Um die Information zu bekommen, kann die Gesellschaft sich die Hotline der Indonesia 7881221235 in Verbindung setzen. Der jordanische König Abdullah II. Bin Al-Hussein hat Indonesien zweimal besucht. Er brachte seine Hoffnung zum Ausdruck, dass der indonesische Präsident Joko Widodo Jordanien besuchen könnte. Dies wurde der König Abdullah beim Treffen mit der indonesischen Botschafter in Jordanien, Andi Rahmianto in Amman, Jordanien, geäußert. Andi Rahmianto ist der neue indonesische Botschafter in Jordanien und Palästina. Dem König zufolge seien Indonesien und Jordanien die Länder mit der Mehrheit der muslimischen Bevölkerungsanzahl. Die Muslime beider Länder üben moderate islamische Lehren aus. Er erwartet sehr den Gegenbesuch des indonesischen Präsidenten in Jordanien, um die Beziehungen beider Länder zu vertiefen. Beim Treffen mit Andi Rahmianto sagte der König Abdullah dazu, es sei wichtig für beide Länder, einander zu unterstützen, die Kooperation und Freundschaft zu stärken. Er betont auch seinen Willen, um das Treffenergebnis von Aqaba-Dialog im letzten Mai zu realisieren. Bei diesem Treffen hat Andi Rahmianto versprochen, um den Besuch von Joko Widodo in Jordanien in seiner Zeit Botschafter zu unternehmen. Die Provinzregierung West Javas und die marokkanische Provinzregierung South Masas werden die Kooperation weiterführen. Dazu wird ein Kooperationsvertrag im November dieses Jahres unterzeichnet werden. Beide Provinzen haben vereinbart, die Kooperation im Landwirtschaft, Bildungs-, Fischerei-, Kunst- und Kulturbereich sowie im Tourismusbereich zu intensivieren. Dies sagte der Gouverneur der Provinz West Java, Ahmad Heriawan, nach dem Treffen mit dem Indonesian Botschafter in Marokko, Sharif Shamsuri gestern in Bandung. Dem Gouverneur Ahmad Heriawan zufolge werde dieser Kooperationsvertrag alle vorhandenen Kooperationen sowohl schriftlich als auch unschriftlich unterstützen. Er sagte dazu weiter, nach der Kooperation im Fischereibereich werden die Fischereitechnologie aus Marokko transferieren. Die Provinz West Java wird das Kaffeeprodukt entwickeln. Liebe Zuhörer der Stimme Indonesiens, nun hören Sie die aktuellen Kurswerte. Der Euro liegt heute bei 14.883,30 Rupiah. Der Schweizer Franken erzielte einen Kurswert von 13.649,67 Rupiah. Der US-Dollar stand heute bei 13.997 Rupiah. Und nun zum Wetter. Jakarta am heutigen Mittag ist leicht bewölkt bei einer Temperatur von 29 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 76%. Das waren die Nachrichten der Stimme Indonesiens in Jakarta. Liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Indonesiens, der Kommentar hat heute dem Radikalismus versus akademischer Freiheit entgegen zu setzen. Radikalismus ist jetzt ein Wort, das oft erwähnt wird und es ist erschreckend. Infolge dessen wurden viele Anstrengungen von vielen Stakeholdern durchgeführt, um gegen sie zu kämpfen. Radikalismus ist auch oft mit bestimmten Bewegungen verbunden. Als Reaktion auf dieses Phänomen plant die indonesische Regierung, den Radikalismus durch die Kooperation mit Akademikern, durch die Beteiligung an der Wahl von Rektoren an Universitäten, insbesondere den staatlichen Universitäten, zu bewältigen. In diesem Zusammenhang sagte der Innenminister Cahyokumolo, dass die Regierung plant, die Autorität und die Berücksichtigung der Rektorwahl zum Präsidenten zurückzuziehen, aber der Mechanismus bleibt im Ministerium für Forschung und Hochschulbildung. Minister Cahyokumolo erklärte auch, dass dieser Plan Teil der Aktion politischer Entscheidungen von der Landesregierung zur Zentralregierung ist. Die Integration zielt darauf ab, die Pancasila-Ideologie zu stärken und die Infiltration von radikalen Verständnissen in Campus zu vermeiden. Politischer Beobachter der Paramadina Universität, Henry Satrio, sieht, dass die Idee der Einbeziehung des Präsidenten in die Wahl des Rektors ein Rückschlag für die akademische und demokratische Welt ist. Als pädagogische Einheit sollten die Universitäten in der Lage sein, auf ihre eigenen politischen Aufgaben im Einklang mit ihrer Vision und Mission zu stehen. Henry behauptet, wenn ein Rektor vom Präsidenten gewählt wird, bedeutet dies, dass dies in der Campus-politischen Praxis und eine Form der Regierungswunsch ist, die Freiheit des Campus zu kontrollieren. Mittlerweile kritisierte der ehemalige Rektor von Syarif Hidayatullah die Islamische Universität Jakartas Azumardi Azra den Diskurs der Regierung, der den Präsidenten bei der Wahl des Rektors der staatlichen Universitäten einbeziehen möchte. Azumardi sagte auch, das die Beteiligung des Präsidenten wurde die Universität verlieren ihre Autonomie und wurde über akademische Autonomie und wissenschaftliche Autonomie zu bringen. Eigentlich ist der Campus ein freier Bereich des Ausdrucks. Solange er die wissenschaftlichen Fragen in Gedanken und Handlung trägt. Campus ist eine akademische Welt, die theoretisch und empirisch idealistisch aufrecht steht. Für die indonesische Nation ist die Rolle des Campus auf der politischen Reise sehr groß. Freiheit des Denkens und wissenschaftlichen Handelns ist seine eigene Macht. In dem Prozess der Demokratie, die in Indonesien aufgetreten ist, ausgehend von der Ära der 60er Jahre, 70er bis Anfang Reform im Jahr 1998, ist der Campus eine Kraft in Kritik und Handeln auf jede Regierungspolitik, die nicht pro-Menschen ist. Darüber hinaus ist es vom Campus US-Absolventen zukünftige Führer der Nation. Viele Interessenvertreter wollen nicht, dass die Normalisierung des Campuslebens in der neuen Ordnungsära wieder auftritt. Dies liegt daran, dass die Unterdrückung des Campuslebens auf dem Grund der Bekämpfung des Radikalismus entstehen kann. Liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Indonesiens, das waren die Nachrichten. Auf Wiederhören.
RRI Internationale Sendung Voice of Indonesia.
Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia di Internationale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta presented Ihnen Nachrichten, aktuelle Informationen und Unterhaltungsprogramme.
Sie hören noch unsere Sendung RRI World Service Voice of Indonesia in Frequenzen von Kurzwellen 15.150, 9.525, 11.780 kHz im Programm der Deutschen Sendung. Sie können auch unsere Sendung im Radionet de.voi.go.id hören.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wir treffen uns wieder beim Programm Vergangenheit und Gegenwart von RRI World Service Voice of Indonesia. Heute berichten wir über die historischen Ereignisse am 15. Juni wie folgt. Der Sechstagekrieg oder Junikrieg zwischen Israel und den arabischen Staaten Ägypten, Jordanien und Syrien dauerte vom 15. bis zum 10. Juni 1967. Als Teilaspekt des Nahostkonfliktes war er nach dem israelischen Unabhängigkeitskrieg und der Suezkrise der dritte arabisch-israelische Krieg. Unmittelbare Auslöser des Krieges waren die ägyptische Sperrung der Straße von Tiran für die israelische Schifffahrt, der von Nasser erzwungene Abzug der UNEF-Truppen vom Sinai und ein ägyptischer Aufmarsch von 1.000 Panzern und fast 100.000 Soldaten an den Grenzen Israels. Der Krieg begann am 15. Juni mit einem Präventivschlag der israelischen Luftstreitkräfte gegen ägyptische Luftwaffenbasen. Der einem befürchteten Angriff der arabischen Staaten zuvorkommen sollte. Jordanien das am 30. Mai 1967 einen Verteidigungsvertrag mit Ägypten geschlossen hatte, griff daraufhin West-Jerusalem und Netanya an. Am Ende des Krieges kontrollierte Israel den Gazastreifen, die Sinai-Halbinsel, die Golanhöhen, das Westjordanland und Ost-Jerusalem. Der Ausgang des Krieges beeinflusst die Geopolitik der Region bis zum heutigen Tag. In Stockholm beginnt die erste Weltumweltkonferenz der 5. Juni, ist seitdem alljährliche Weltumwelttag. Der Weltumwelttag oder auch Tag der Umwelt ist ein Aktionstag, der am 5. Juni gefeiert wird. Am 5. Juni 1972, dem Eröffnungstag der ersten Weltumweltkonferenz in Stockholm, wurde der Weltumwelttag offiziell vom United Nations Environment Program oder Umweltprogramm der Vereinten Nationen ausgerufen. Seitdem beteiligen sich weltweit jährlich rund 150 Staaten an diesem World Environment Day oder WED. Seit 1976 werden zum Weltumwelttag auch in Deutschland Aktionen zum Recycling, zur Naturzerstörung weltweit und zur Schärfung des Umweltbewusstseins organisiert. Aus Anlass des Weltumwelttages findet jährlich am 1. Juni Sonntag die Fahrersternfahrt des ADFC Berlin e.V. statt, die Auftakt für ein Umweltfestival ist. Zum 5. Juni 2009 wurde der Dokumentarfilm Home weltweit gleichzeitig im Kino, auf DVD, im Fernsehen und im Internet veröffentlicht. Am 5. Juni 1965 fand zu einer ungewöhnlichen Tageszeit das um 0 Uhr beginnende und um 24 Uhr endende sogenannte 24 Stunden Happening statt und übertraf an Intensität alle bisherigen Ereignisse der Galerie Parnasse. Die Künstler Josep Beuys, Bazon Brock, Charlotte Mormann, Nam June Park, Eckhart Rahn, Thomas Smith und Wolf Forstel verteilten sich in die verschiedenen Räume der Villa, deren Grundriss auf dem Veranstaltungsplakat zu sehen ist. Überall fanden verschiedene Aktionen statt. Wolf Forstels Aktion mit dem Titel Die Folgen der Notstandsgesetze bestand darin, dass er auf dem Boden lag und Stecknadeln in die neben ihm verteilt liegenden rohen Fleischstücke und Innereien steckte. Dann setzte er sich mit einer Gasmaske bekleidet in einen Glaskasten mit zerstäubtem Mehl und einem Staubsauger. In einem Käfig gestellt aus Holzlatten saßen Studenten der Werkkunstschule Wuppertal, die mit Fleischstücken drapiert waren und an Fleischstücken kauten. Liebe Zuhörer, das war unser Programm Vergangenheit und Gegenwart. Auf Wiederhören.
Im Blickpunkt Analyse der Nachrichten und der täglichen Ereignisse.
Liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Indonesien, unser Im Blickpunkt behandelt heute das Thema Indonesien hindert den Eintritt der Miliz aus den Philippinen, gelesen von Sri Unen. Liebe Zuhörer, Jitrupen de Indonesian Stratcrafter TNI undi Indonesian Polizei Polri intensivieren die Absicherung des Gewässer am Grenzgebiet zwischen Indonesien und den Philippinen den Eintritt der Milizen aus den Südphilippinen nach Indonesien zu hindern. Nach dem Angriff der radikalen Gruppe des Islamischen Staates des Iraks und Syriens ISIS auf der Marawi-Insel in Südphilippinen hat das philippinische Militär die Besorgnis, dass die ISIS-Gruppe den indonesischen Einheitsstaat betreten werde. Der Oberbefehlshaber der TNI, General Gatot Nurmantyo, erklärte am Donnerstag, den 31. Mai 2017 in Jakarta dazu, den Eintritt der Miliz aus der Philippinen zu hindern, veranstalten die TNI-Truppen die Seesicherheitsoperation in Nord-Halmahera, Morotai, Sangir, Marore in Sahinge und auf Sulawesi Mer. Die Truppen in großer Menge und viele Schiffe werden mobilisiert. Im Zufolge mobilisieren die TNI auch die Fischer in Küstengebieten, gemeinsam mit der indonesischen Seewaffe TNIAL das indonesische Gewässer abzusichern und Spione bei der Seesicherheitsoperation zu werden. Vorher hat General Gatot Nurmantyo gesagt, dass die ISIS-Milizen der indonesischen Polizei Polri entsandt werden würden, wenn sie versuchen würden, nach Indonesien einzutreten. Er betont, dass alle Eingangsroute aus den Philippinen nach Indonesien streng abgesichert werden, einschließlich Fußwege, die häufig von den Milizen benutzt werden. Nach der Meldung des indonesischen Verteidigungsministeriums hat das informelle Treffen im Verteidigungsbereich Shangri-La Dialog in Singapur von 2. bis 4. Juni 2017 stattgefunden. Viele Verteidigungsoffiziere waren dabei anwesend. Der indonesische Verteidigungsminister Yami Jatriakudu sagte bei diesem Treffen, dass der Terrorismus ein gemeinsamer Feind aller Nationen sei und bald bekämpft werden müsse. Der Tourismus, der ein transnationales Verbrechen geworden ist, darf nicht ausgelassen werden, sodass das Volk in jedem Land die Angst davor hat. Dazu hat Indonesien gemeinsam mit Malaysia und den Philippinen eine Maßnahme ergriffen, eine dreieckige Kooperation zu schließen. Das ist ein Bemühen, den Terrorbedrohungen in der südostasiatischen Region entgegenzukommen. Riamida Sriakudu betont, dass jedes Land den Terrorismus mit gleichen Methoden bekämpfen müsse. Er erwartet auch die Verwicklung Singapurs und Thailands in dieser Kooperation zum Zuvorkommen der Terrorbedrohungen. Nach dem Bericht des Tagesblatt Republika sind 16 indonesische Stadtbürger von der Stadt Marawi Mindanao in den Südphilippinen evakuiert und nach Indonesien mit dem kommerziellen Flug geflogen worden. Beim Flug wurden die Stadtbürger vom indonesischen Generalkonsul in Davao, Philippinen, Berliana Pitupulu, und dem Immigrationsbeamten des Generalkonsulats Indonesien, Agus Majid, begleitet. Das philippinische Militär hat der Evakuierung von 16 indonesischen Stadtbürgern aus der Malawi-Stadt zugestimmt. Für die Zustimmung der Evakuierung wurde Sekundak Fas für das Team des indonesischen Generalkonsulats in Davao herausgegeben. Sekundak Fas ist ein Schreiben für das Evakuierungsteam, das dem philippinischen Militär bei dieser Sicherheitsoperation überreicht wird, damit das Team genehmigt wird, in das Operationsgebiet einzutreten. Liebe Zuhörer, soweit der Imblickpunkt.
Hören Sie verschiedene Informationen über indonesische Kunst und Kultur im Programm Wunder Indonesiens.
Liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Indonesien, herzlich willkommen zu unserem Programm Wunderbares Indonesien, in dem wir über Touristen Chile, kulinarische Reisen, Spezialitäten und Kultur berichten. An diesem heutigen Tag laden wir Sie dazu ein, den Wasserfall Citambur in Cianjur, West Java, zu besuchen.
Sie können unsere Sendung auf der Kurzwelle 9525 kHz und über Livestreaming in www.voe.co.id hören. Viel Spaß beim Zuhören. Liebe Zuhörer, Indonesien hat viele Sehenswürdigkeiten und Touristenziele, sowohl in Form von Stränden, Bergen, Seen als auch Wasserfällen. Einer der Wasserfälle ist der Citambur-Wasserfall, der im Dorf Karangjaya im Distrikt Pasir Kuda in der Provinz Cianjur auf West Java liegt. Sie sollten diesen Wasserfall besuchen. Er ist der höchste Wasserfall in West Java und etwa 100 Meter hoch. Es gibt zwei Versionen, warum dieser Wasserfall Citambur heißt. Nach der ersten Version gehörte der Citambur-Wasserfall in der Vergangenheit zu dem Gebiet des Königreichs von Tanjung Anginan. Der König hieß Prabu Tanjung Pagelaran. Wenn der König am Wasserfall baden wollte, wurde immer von einem Trommel begleitet. Die Leibgarde des Königs trommelte auf dem sogenannten Tambur. Der Klang der Trommel war weit zu hören, sodass die Bürger von Pasir Kuda den Wasserfall des Citambur nannten. Nach der zweiten Version heißt der Wasserfall Citambur, da der fallende Wasserfallklang in den Teich wie ein sogenanntes Bergedebung, also ein Trommel, klingt. Liebe Zuhörer, der Citambur-Wasserfall liegt etwa 40 km vom Distrikt Ciwidey in südlicher Richtung entfernt. Von der Hauptstadt der Provinz West Java, Bandung aus, fahren Sie mit Fahrzeug nach Süden in den Distrikt Ciwidey. Wenn Sie in der Teeplantage Ranca Bali ankommen, werden Sie eine Teekreuzung vorfinden. Sie müssen dort den Weg zu den Teeplantagen Sinumbra über das Dorf Cipela ins Dorf Karangjaya nehmen. Die Fahrt dauert 1,5 Stunden. Anfangs fahren sie auf einer guten Straße, aber dann nach einer Weile wird sie steinig und löchrig. Bei der Ankunft im Dorf Karangjaya vor dem Eingang zum Citambur-Wasserfall können sie einen Parkplatz sehen. Von dort aus gehen sie zu Fuß, den Wasserfall zu erreichen. Liebe Zuhörer, die Besucher können nicht nur den Citambur-Wasserfall sehen, sondern auch die schöne Naturlandschaft in der Umgebung genießen. Man kann nicht unter dem Wasserfall stehen, denn aus dieser Höhle ist der Fall des Wassers zum Boden zu stark. Die Besucher können nur die Frische des Wassers mit dem Spielen im Flussstrom genießen. Dieser liegt unter dem Citambur-Wasserfall. Wenn Sie nicht nass werden möchten, können Sie die Schönheit dieses Wasserfalls von Flussrand aus genießen. Sie werden von dem Zwitschern der wilden Vögel und grünen Bäumen an dem Wasserfall begleitet. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war Wunderbares Indonesien von der Stimme Indonesien in Jakarta. Wir treffen uns wieder zu unserem gleichen Programm morgen. Auf Wiederhören.
Liebe Hörerinnen und Hörer der Stimmenations, wir treffen uns wieder beim Programm Lass uns Indonesisch sprechen, in dem Sie indonesische Vokabeln kennenlernen können. Der Titel des heutigen Unterrichts ist Die Gäste abholen oder auf Indonesisch Menjemput Tamu. Also bleiben Sie mit uns in RRI World Service Voice of Indonesia.
Wie man Indonesisch leicht, gut und richtig spricht, finden Sie im Programm Wir sprechen Indonesisch. Mari berbahasa Indonesia.
Liebe Hörerinnen und Hörer, zuerst möchten wir Ihnen die indonesischen Vokabeln vorstellen, die mit dem Titel des heutigen Unterrichts Die Gäste abholen oder auf Indonesisch menjemput tamu zu tun haben. Ich werde die Wörter zweimal langsam vorlesen und wiederholen sie noch einmal. Entschuldigung auf Indonesisch maaf, maaf. Das Flug auf Indonesisch Pesawat, Pesawat. Hongkong auf Indonesisch Hongkong, Hongkong. Landete auf Indonesisch Mendarat, Mendarat. Wie viel Uhr auf Indonesisch jam berapa, jam berapa. Der Tofu auf Indonesisch Tahu, Tahu. Die Flugnummer auf Indonesisch Nomor Penerbangan, Nomor Penerbangan. Ah auf Indonesisch 8, 8. Sieben auf Indonesisch 7, 7. Fünf auf Indonesisch 5, 5. 13 Uhr auf Indonesisch jam 1 siang, jam 1 siang. Spät auf Indonesisch terlambat, terlambat. Wo auf Indonesisch di mana, di mana. Warten auf Indonesisch menunggu, menunggu. Di Ankunftsgate auf Indonesisch pintu kedatangan, pintu kedatangan. Nomor 2 auf Indonesisch nomor 2, nomor 2. Liebe Hörerinnen und Hörer, nun zeigen wir Ihnen ein Gespräch als Beispiel für den heutigen Unterricht. Das Gespräch findet zwischen Anna und Eki im Flughafen statt. Wir wollen die Sätze zweimal langsam vorlesen. Bitte hören Sie gut zu und wiederholen Sie noch einmal. Entschuldigung, ich möchte eine Frage stellen. Wie viel Uhr landete das Flugzeug von Hongkong? Auf Indonesisch, maaf, mau tanya. Pesawat dari Hongkong mendarat jam berapa? Maaf, mau tanya. Pesawat dari Hongkong mendarat jam berapa? Wissen Sie die Flugnummer auf Indonesisch? Apakah Anda tahu nomor penerbangannya? Apakah Anda tahu nomor penerbangannya? Ya, CX A7A5 auf Indonesisch. Ya, CX 8785. Ya, CX 8785. Das Flugzeug wurde 13 Uhr, weil den Abfahrt des Flugzeug zu spät ist. Auf Indonesisch, pesawat itu baru akan darat jam 1 siang, karena pesawat terlambat 2 jam. Pesawat itu baru akan darat jam 1 siang, karena pesawat terlambat 2 jam. Wo müssen wir warten? Auf Indonesisch, di mana kami harus menunggu? Di mana kami harus menunggu? Sie können in der Ankunftsgate Nummer 2 auf Indonesisch. Anda bisa menunggu di pintu kedatangan nomor 2. Anda bisa menunggu di pintu kedatangan nomor 2. Also okay, vielen Dank. Auf Indonesisch. Baiklah, terima kasih. Baiklah, terima kasih. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war unser Programm Lass uns Indonesisch sprechen. Treffen wir uns wieder morgen mit anderen interessanten Themen. Auf Wiederhören.
Musikregenbogen, verschiedene Musikarten von der Stimme Indonesiens.
Hallo liebe Zuhörer der Indonesians RRI World Service Voice of Indonesia. Wo immer Sie sind, wir treffen uns wieder mit mir Handarum beim Programm Musik Regenbogen. Diesmal präsentieren wir Ihnen die indonesische Keroncongslieder von Sam Simon. Liebe Zuhörer, am Anfang des Programms hören Sie ein Lied mit dem Titel Cuita Malam. Gute Unterhaltung.
Engkau gemilang, malam cemerlang, bagaikan bintang timur sedang mengambang. Tak jemu-jemu, mata memandang, aku namakan di kau. Sinar matamu
tembus ke dalam sanubari. Aku terpikat masuk perangkap. Apa daya asmara sudah
Das war ein Lied mit dem Titel Cuita Malam von Sam Simon. Das Lied erzählt über die Geschichte von jemandem, der ein schönes Mädchen namens Cuita Malam während der Fahrt auf dem Nachtzug Cuita traf. Aber leider hatte er mit Cuita Malam zu trennen, wenn der Zug die Jatinegara Station erreicht hatte. Liebe Zuhörer, Sam Simon ist ein indonesischer Sänger in den 50er Jahren. Es gibt ein Merkmal, das immer an ihn klammerte, das er weiche Stimme, Charakter und starke Vibrationen hat. Sam Simon hatte auch Gronzonglieder im Staatsrundfunk Indonesiens RRI aktiv gesungen. Durch die Klangqualität ist er in Indonesien als legendärer Sänger bekannt. Sam Simon sang oft gemeinsam mit Ismail Marzuki Gesang Waljina, Pink Slamet und Titik Puspa. Liebe Zuhörer, hören Sie nun das Gronzonglied von Sam Simon mit dem Titel Selendang Sutra oder auf Deutsch Seidensalz. Viel Spaß beim Zuhören.
Selendang Sutra tanda mata darimu telah ku terima sebulan yang lalu, selendang sutra mulai di saat itu turut serentak. Dalam batiku ketika lelah kelaparan. Selendang sutramu turut berjasa. Kini pembalut luka, cabik semata, tercapai tujuannya. Tercapai tujuannya.
Liebe Zuhörer, das war ein Gronchongslied mit dem Titel Selendang Sutra oder Seidenschal, das über einen Schal erzählt, das von jemandem bekommen wird. Der Schal ist mehr als nur ein Accessory oder Kleidung. Der Schal war so verdienstvoll für die Person, wenn sie verletzt wurde. Liebe Zuhörer, Sam Simon Name begann in der indischen Musikszene zu hören, da er die Wahl des indischen Staatsrundfunks RRI Radio Stars im Jahr 1951, 1952 und 1955 für die Kategorie Gronchong gewonnen hat. Neben Indonesien erreichte Sam Simon auch seinen Ruhm bis Malaysia. Aber sein Ruhm in der Vergangenheit kann heute nicht erreicht werden. Derzeit vertrauen nur wenige Personen mit dem Namen Sam Simon. Doch im Jahr 2012 führte man ein Jazzmusikfestival, eine besondere Show durch, um die goldene Stimme Sam Simon zu ehren und gedenken. Liebe Zuhörer, das war ein Blick des Sängers Gronchong Sam Simon. Zum Schluss dieses musikreichen Bogenprogramms präsentieren wir Ihnen zwei Lieder von Sam Simon mit dem Titel Sepasang Mata Bola oder Ein Paar Augenball und Melati di Tabal Batas oder Jasmin an der Grenze. Gute Unterhaltung und auf Wiederhören. Thank you.
Sang Angkara murka. Sepasang mata bola dari balik jendela datang dari Jakarta menuju Medan Perwira. Kagumku melihatnya, sinar nan perwira rela pergilah pahlawanku, jangan bimbang ragu.
RRI Internasionale Sendung, Voice of Indonesia.
Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia di Internasionale Sendung, Von Radio Republik Indonesia in Jakarta, presented Ihnen Nachrichten, aktuelle Informationen und Unterhaltungsprogramme.
Sie hören noch unsere Sendung RRI World Service Voice of Indonesia in Frequenzen von Kurzwellen 15.150, 9.125, 11.780 kHz im Programm der deutschen Sendung. Sie können auch unsere Sendung im Radionet de.voi.go.id hören.
Oh,
RRI Internasional Sendung Voice of Indonesia.
Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia di Internasional Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta präsentiert die Nachrichten und aktuelle Informationen sowie Unterhaltungsprogramm.
Sie können jeden Tag unsere Sendung in deutscher Sprache über die Frequenzen 15150 oder 95 und 11785 kHz oder Audio on Demand in d.voi.co.id hören.
Richten Sie Ihre Kritik und Meinungen in de.voi.co.id oder richten Sie Ihren Brief an Voice of Indonesia, die internationale Sendung von Radio Republik Indonesia, Jalan Merdeka Barat, Nummer 4-5 Jakarta oder PO Box 1157 Jakarta 1011 Indonesia. Außerdem vereinigen Sie sich mit uns im Facebook und im Twitter von Voice of Indonesia, VOI Indonesia.